HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Wegen Corona mussten die Schulen ja lange geschlossen bleiben. Jetzt kommt so langsam wieder Leben in die Klassenzimmer. Viele Schüler hatten aber auch von zu Hause aus die Möglichkeit, weiter zu lernen per Online-Unterricht und Lernmaterial per E-Mail. Kinder, die zu Hause keinen Zugang zu einem Computer haben, fallen aber ganz schnell hinten runter. Und das betrifft nicht gerade wenige. Wie sehr hängen eigentlich Aufstiegschancen und Karriere vom Elternhaus ab? Ich möchte heute wissen, haben wirklich alle Kinder die gleichen Chancen ins Leben zu starten? Oder ist gute Bildung nur was für Reiche? Meine Frage heute bei Engel fragt. Anfangen will ich diesmal mit einem kleinen Experiment. Und zwar habe ich mir aus unserer Fotodatenbank zwei Bilder von Jungen rausgesucht. Nennen wir den einen mal Konstantin und beim anderen sagen wir mal, er heißt Marvin. Die beiden Jungs sind ungefähr im gleichen Alter, vom Aussehen sind sie aber komplett unterschiedlich. Konstantin sitzt auf dem Foto mit einem adretten weißen Hemd und tadellos teurer Frisur auf der Stange eines edlen Oldtimers. Gut vorstellbar, dass das Auto seinem Vater gehört. Marvin dagegen trägt Kapuzenpulli und steht vor einem Graffiti. Auch er wirkt sympathisch. Wohlhabend sieht er aber nicht aus. Eher wie ein Kind, das von zu Hause aus finanziell nicht gerade allzu sehr gepampert wird. Ich will jetzt wissen, welche Chancen geben Passanten diesen beiden Jungs in Hinblick auf ihre schulische Karriere?
Wir machen was zum Thema Bildung.
Ach du Schreck.
Ach du Schreck. Wir haben hier zwei Jungs. Das ist der Konstantin.
Ja.
Und das ist der Marvin. Wer wird es leichter haben in der Schule?
Ich vermute mal, es wird Konstantin sein.
Warum?
Weil der einfach ein bisschen nach mehr Geld aussieht und weil da der nötige Rückhalt der Eltern ist.
Was heißt das? Was machen Sie für Ihr Kind?
Wir geben ganz viel Geld für Nachhilfe aus.
Haben Sie Ihr Kind auf eine Privatschule getan?
Hatten wir tatsächlich angedacht, ja.
Aber ist es gerecht, wenn die einen Kinder auf die Privatschule gehen, die andere auf die staatliche?
Nee, aber wir haben gesagt, dass das Leben gerecht ist.
Wer macht eher Abitur? Konstantin oder Marvin? Für viele, mit denen ich spreche, ist die Antwort leicht. Konstantin habe die besseren Karten.
Klar wird er das leichter haben, ja. Wenn ich jetzt der Vater von dem Kind wäre, ja. Mhm. Ich schicke ihn bestimmt nicht auf so eine Hauptschule.
Aha.
Ist ja klar.
Ja.
Wissen Sie, was in den Schulen los ist?
Ich treffe aber auch Leute, die sagen, das wirklich Entscheidende kann man auf diesen Fotos doch gar nicht sehen.
Was glauben Sie, wer wird eher Abitur machen? Wer wird in der Schule besser abschneiden?
Schwer zu sagen, wir sehen diese graue Zellen nicht bei den beiden.
Ah, Sie können nicht in den
Von
Kopf
Von 10, ich kann nicht die Leute einschätzen.
Das ist mal eine faire Aussage. Das heißt, Sie sagen, wenn der klug ist und der dumm oder umgekehrt.
Nur dann.
Nur dann. Das heißt, es hängt nicht davon ab, vom Elternhaus oder von der Umgebung, sondern von dem, was hier oben drin ist.
Halleluja.
Halleluja? Wer in Deutschland was auf der Festplatte hat,
kann das auch nutzen.
Ich würde sagen, diese Umfrage ist 50-50 ausgegangen, wobei man fairerweise anmerken muss, dass ich die Leute vor der Corona-Krise gefragt habe. Möglicherweise würden sie heute anders antworten, denn eine Lektion aus der Krise ist ja, wer zu Hause technisch schlecht aufgestellt ist, verliert schnell den Anschluss. Das gilt fürs Homeoffice genauso wie fürs Homeschooling. Wobei schon vor Corona waren die Startchancen ins Leben für Kinder ja sehr unterschiedlich verteilt. Mia und Luca wohnen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Ihre Schulen aber unterscheiden sich gewaltig. Das fängt bei den Kosten an. Für Mias zweisprachige Privatschule zahlen ihre Eltern rund 20.000 Euro im Jahr. Luca geht auf eine öffentliche Haupt- und Realschule. In ihn investiert der Staat 7.000 Euro jährlich. Unterscheidet sich ihr Leben sonst noch? 7 Uhr morgens in Dreieich bei Mia zu Hause. Ihr Vater ist Brite. Sie wächst zweisprachig auf.
Dad, are you flying away?
I'm driving.
Wer will nach Paris fahren?
Als Geschäftsführer bei einem Schulungsdienstleister ist Mias Vater viel unterwegs. Auch ihre Mutter arbeitet Vollzeit. Deshalb geht Mia in eine Ganztagsschule.
Ich finde das sehr gut, weil meine Mama muss ja länger arbeiten. Und ich fände das doof, wenn ich mittags dann einfach nach Hause selbst gehen muss. Ich muss ja auch manchmal selbst gehen, aber das finde ich okay, weil ihr arbeitet ja, damit ich auf eine gute Schule gehen kann.
Auch Lukas Vater ist schon aus dem Haus. Er ist Security-Mann und hat Frühschicht. Lukas Mutter arbeitet halbtags als Altenpflegerin. Luca geht gerne in die Schule, wenn er nicht gerade Ganztagsunterricht hat.
Letztes Jahr habe ich mich nicht so gefreut, in die Schule zu gehen wegen 9 Stunden. Und dann habe ich Hälfte der Tag verloren sozusagen.
Zeit mit seiner Familie ist Luca wichtig. Vor 3,5 Jahren sind sie aus Kroatien nach Offenbach gekommen. Luca hat noch eine kleine Schwester und auch einen älteren Bruder. Der ging zuerst auf die Bachschule. Seinetwegen wollte Luca auch dorthin. Luca will mal Anwalt werden, bis zur Oberstufe aber lieber auf der Gesamtschule bleiben. Alle seine Freunde sind dort. Bei Mia ist das anders. Ihre Mitschüler kommen aus der ganzen Region, Frankfurt, Darmstadt oder Aschaffenburg. In ihrer Klasse sind sie zu 11. Die Lehrer sind englische Muttersprachler.
Guten Morgen, Mr. Eckert.
Good morning.
Der Unterricht startet immer mit einem kurzen Vortrag, den die Schüler selbst vorbereiten.
Even though you are poor, you can still try to help other people.
Bei Luca steht Physik an. An der Bachschule haben über 90% der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Ähnlich wie an Mias Privatschule übrigens.
Ihr schreibt noch kurz ein Namensschild. Ich habe euch, glaube ich, seit diesem Schuljahr und ich habe euch jetzt einmal gesehen, von dem her weiß ich euren Namen nicht.
An Mias Schule kommen auf 10 Kinder ein Lehrer plus Assistenzlehrer für jegliche Nachfragen.
Meine Lehrerin sagt mir, wenn ich noch ein bisschen extra Hilfe brauche in der Klasse, dann schickt sie unseren Eltern und uns eine E-Mail. Und dann gehen wir zu dem Klassenraum, wo sie uns gesagt hat, wo wir hingehen. Und dann machen wir ein bisschen extra Deutsch.
Luca konnte gar kein Deutsch, als er aus Kroatien nach Deutschland kam. Aber er hat schnell gelernt.
Der Lehrer bringt mir das in der Schule bei. Und zu Hause wiederhole ich das Ganze, was er mir beigebracht hat. Und ja.
Alleine?
Ja.
Luca geht gern auf die Bachschule. Benachteiligt fühlt er sich nicht.
Die Schule gefällt mir, also die Lehrer gefällt mir, also die helfen sehr viel, die unterstützen auch die Schüler sehr viel und jeder kriegt eine Chance sozusagen und meine Mutter hat mir gesagt, das liegt also an eurer Hand, also an der Hand von mir und meinem Bruder, was wir mit unserem Leben machen wollen, also wir lernen und später eine gute Arbeit haben oder wir Mist machen und dann später sozusagen an der Baustelle oder irgendwas anderes arbeiten müssen.
Mia weiß noch nicht, was sie später werden möchte. Aber sie weiß, dass die Erwartungen an sie hoch sind.
Ich habe mal den Brief gesehen und wie viel das gekostet hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss sehr viel hier sehr gut lernen.
Mias Schule bietet ein Rundumpaket an. Jedes Jahr können die Kinder ein neues Instrument lernen. Es gibt Sportkurse wie Golfen und eine Bibliothek. Es gibt einen Shuttle-Service und eine Kantine. Eine Wohlstandsblase. Über eine Projektarbeit zu Kinderarmut sollen die Schüler und Schülerinnen diese andere Welt kennenlernen.
Wir haben ein Video darüber geguckt. Manche Kinder, die können nicht mit ihren Eltern wegfahren, weil es nicht genug Geld gibt und alles.
Kennst du solche Kinder?
Nee.
Deshalb gibt es im Anschluss einen Besuch an der Langener Tafel mit Klemmbrett und vorbereiteten Fragen.
Entschuldigung, mögen Sie Ihren Job gut? Also mögen Sie ihn?
Ja, finde ich gut.
Luca hat da schon schulfrei. Kumpel Ali und er gehen zum Dönerladen ihres Vertrauens. Sie sind 3-mal pro Woche hier. Es ist auch ein sozialer Treffpunkt. Luca wird Mia wohl nie kennenlernen. Obwohl sie so nah beieinander wohnen. Aber vielleicht ja später, irgendwann mal, an der Uni? Ich bin ja sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ich habe übrigens beim Recherchieren eine interessante Zahl gefunden. Bei der letzten PISA-Studie kam heraus, wenn man 2 15-Jährige miteinander vergleicht, die beide dieselben kognitiven Fähigkeiten haben, und das eine Kind kommt aus sozial schwächerem Elternhaus, dann weist dieses Kind in aller Regel einen Lernrückstand von 3 Jahren auf. Das heißt, die soziale Herkunft spielt also doch eine relativ große Rolle. Frage: Verschärft sich sowas nochmal in der Corona-Krise? Ich bin jetzt verabredet mit Sebastian Gettler. Er ist Vertrauenslehrer an einem Frankfurter Gymnasium.
Merken Sie, dass die Corona-Krise überhaupt auf die Bildungschancen oder die Bildungsgleichheit Auswirkungen hat?
Also im Moment können wir nur Mutmaßungen anstellen, weil man weiß, okay, es gibt ein paar Schüler, die sicher andere Verhältnisse haben, weniger günstige Bildungsverhältnisse haben, als man sich das wünschen würde. Es gibt beengte Verhältnisse. Das heißt, so ein bisschen mache ich mir Gedanken. Ich weiß aus meiner Funktion als Vertrauenslehrer auch um einige heiklere oder schwierigere Verhältnisse. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine dürfte so eine räumliche Begrenzung sein. Ja, zu Hause, ob ich mit vielen Leuten auf engem Platz bin oder ein eigenes Zimmer habe. Nicht jeder hat ein eigenes Zimmer. Dann die Situation zu Hause, alleinerziehendes Elternteil. Was wir an unserer Schule kennen, ist durchaus auch das, was man vielleicht Wohlstandsverwahrlosung nennen würde. Also wir haben durchaus sehr viele Schüler aus materiell guten Verhältnissen, was aber nicht unbedingt davor schützt, eben durchaus auch Probleme zu haben zu Hause und mit sich und alleine und keine Ansprechpartner zu haben. Da fehlt Zuwendung, da fehlt Zeit der Eltern, weil sie entweder getrennt sind oder weil Papa in London arbeitet und Mama hier eine eigene Praxis hat und eigentlich ganz, ganz wenig Zeit hat für das Kind.
Die Corona-Krise und die Kollateralschäden in der Bildung. Dankeschön für die Einblicke in dieses Frankfurter Gymnasium. Ich habe mich aber auch noch an einer ganz anderen Schule umgeguckt, in einer Grundschule bei den ganz Kleinen. Und zwar in einem Viertel, wo die Eltern nicht alle wohlhabende Akademiker sind. Sophie aus Wiesbaden steht vor dem Tor ihrer Grundschule. Das Tor ist zu, schon seit über 8 Wochen. Und das findet Sophie total blöd.
Schade, dass ich keine Leiter hatte und kann nicht hier rübergehen. Nicht so toll.
Sophie geht in die 2. Klasse. Sie fand es immer toll in der Schule, jeden Tag was Neues dazuzulernen und die allerbesten Freunde treffen. Seit Corona sieht Sophies Schulalltag anders aus. Jetzt heißt es für sie, allein zu Hause büffeln, obwohl sie im letzten Jahr erst eingeschult wurde. Die Mutter, alleinerziehend, muss tagsüber arbeiten. Bruder Dennis, 17, passt auf, großer Bruder statt Klassenlehrerin.
Wenn meine Mutter arbeiten muss, dann bin ich für sie zuständig. Wenn sie ihre Aufgaben macht, kontrolliere ich sie, wenn sie damit fertig ist. Und ja, also ich bin für sie zuständig, solange keiner da ist.
Zu Hause spricht Sophie viel Russisch. Der Kontakt mit der Klasse fehlt ihr.
Zu Hause sitzen macht echt langweilig und ich kämpfe ganz viel mit meinem Bruder, weil er mich immer nervt, so extra.
Sobald Sophies Mutter dann zu Hause ist, druckt sie frische Aufgaben aus, die die Schule schickt per Handy oder E-Mail.
Das für dich deine Lieblingstabelle.
Oh, danke, danke, danke.
Sophies Mutter hilft, wo immer sie kann. Doch sie stößt an ihre Grenzen.
Die Kinder zusammen lernen in Gruppen oder sie können dann bei jemandem, bei einem Freund, bei Lehrern immer fragen, wenn sie was nicht verstehen. Aber wenn die zu Hause alleine sitzen und lernen, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja. Ich kann das nicht so richtig oder wie ein Lehrer sagen oder erklären, ja.
Im gleichen Stadtteil von Wiesbaden, zu Hause bei Defne, einer Klassenkameradin von Sophie. Sie packt ihre Schulsachen. Mit den großen Schwestern zieht sie an den Esstisch, wie jeden Tag seit der Corona-Schulschließung. Das ist das neue Klassenzimmer.
Das ist heute Kunst, da muss ich noch Sachunterricht und noch ein Blatt Mathe.
Defnes Vater ist Maler, die Mutter im Reinigungsdienst. Sie können ihre Jobs nicht im Homeoffice erledigen. Sie mussten für die Kinder eine Lernstruktur erfinden. Wie war das?
Wenn man auch berufstätig ist, dann hat man ja die Kinder zu Hause. Also für die Kinder ist es so schwierig, dass die erstmal Angst hatten, dass die sitzen bleiben, nicht mitkommen, wie das alles jetzt ablaufen sollte. Und jetzt mittlerweile klappt alles gut.
Defne übt Rechnen an einer improvisierten Tafel. Viel hängt vom Engagement der Eltern ab. Aber vielen fehlen Zeit und Mittel, den Schulausfall aufzufangen. Dabei wollen gerade Familien mit Migrationshintergrund, dass ihre Kinder unter allen Umständen weiterlernen. Und die Kinder wollen das auch.
Wenn die Schule ist, stehe ich nie früher auf, aber wenn keine Schule ist, dann stehe ich früher auf. Das ist komisch.
Was für die Kinder erstmal toll war, Schule frei, wird auf Dauer auch zur psychischen Belastung. Ihnen fehlen die Freunde, die Lehrer und das Deutschsprechen. Alleine lernen. Viele Grundschulkinder fühlen sich da ganz schön verloren. Wie könnte man die Situation für die Kinder, die Eltern und die Schulen verbessern? Das will ich jetzt von Schulforscherin Professor Birgit Eickelmann von der Uni Paderborn wissen. Dazu rufe ich sie über Skype an. Meine erste Frage: Zeigt sich durch die Corona-Krise jetzt besonders deutlich, was in der Bildung schon vorher schlecht lief? quasi vergrößert wie durch eine Riesenlupe?
Ja, ist schon ein ziemliches Brennglas. Seit den PISA-Studien wissen wir eigentlich, dass wir eine ganz große soziale Schere im Bildungssystem haben. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben uns in den letzten Jahren dran gewöhnt, weil die Welt ist nicht untergegangen. Und jetzt wird uns nochmal durch diese Corona-Pandemie eigentlich klar, was heißt das wirklich für die Kinder und Jugendlichen, wenn sie aus bildungsferneren, aus sozioökonomisch weniger privilegierten Haushalten kommen.
Was heißt das wirklich für die Schülerinnen und Schüler?
Ja, im Moment ist es tatsächlich so, man kann an den vielen, vielen Beispielen das eigentlich sich anschauen. Also wir haben immer so diese Idee, alle Kinder haben zu Hause neue Technologien und diese ganzen Lernangebote, die erreichen die jetzt. Aber in Wirklichkeit kommen die bei einigen Kindern und Jugendlichen gar nicht an oder die Lehrkräfte können noch nicht mal nachprüfen, ob die überhaupt ankommen. Wenn alle davon ausgehen, ich kann den Kindern einfach digitale Lernmaterialien zuschicken und die haben ja eh alle ein Handy, dann ist schon mal die erste Frage, kann man ein Handy überhaupt zum Lernen gut nutzen, so ein Smartphone? Und das nächste ist, was ist mit Datenvolumen? Oder viele Lehrkräfte setzen einfach voraus, dass die Kinder mal eben etwas ausdrucken oder mal eben etwas recherchieren. Wir haben ein Sechstel der Kinder leben unter Armutsbedingungen in Deutschland, was ja für eine Bildungsnation und eine Nation, die eigentlich von allen anderen Ländern im Umkreis immer sehr stark auch bewundert wird, ist, das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Und unter Armut leiden eben Kinder und Jugendliche am allermeisten.
Krise ist ja auch immer eine Chance, das zu erkennen, was nicht gut läuft und woran wir dran arbeiten müssen. Was würden Sie sagen, was müssen wir als erstes in Angriff nehmen?
Es sollte für alle Schulen verpflichtende Konzepte geben. Was wir dringend lernen müssen, ist eben, dass der Bildungsbereich genauso hilfspaketintensiv wäre wie der Wirtschaftsbereich. Also wir müssen schlicht und ergreifend Geld in Bildung stecken und zwar so, dass alle Kinder und alle Jugendlichen davon profitieren.
Da waren schon ein paar, wie ich finde, ganz gute Ideen dabei, wie wir das besser hinkriegen mit der sozialen Gerechtigkeit und der Bildung. Was geht noch? Ich habe mich vor der Corona-Krise im Mädchenbüro Milena umgeguckt. Das ist eine Einrichtung in Frankfurt, in die Schülerinnen gehen können, die keine Eltern haben, die ihnen zu Hause Mittagessen kochen oder bei den Schularbeiten helfen können und die dort unterstützt werden. Wie das genau aussieht, habe ich mir angesehen.
Hi, ich bin der Philipp.
Hallo.
Hallo. Wie lange kommst du schon hierher?
Schon ein Jahr.
Ein Jahr?
Ja.
Und wie gefällt es dir hier?
Sehr, das ist so schön. Also hier zu sein mit Freunden und so.
Mhm.
Ja.
Und was machst du hier alles?
Ich spiele, ich mache Hausaufgaben, Essen und ja, viele Sachen.
Mhm.
Ja.
Wenn du jetzt nicht hierher kommen würdest, was wäre die Alternative? Was würdest du stattdessen machen, wenn es das hier nicht gäbe?
Ich weiß nicht. Aber das wäre schlimm.
Wäre schlimm?
Ja, sehr.
Und deine Eltern, haben die keine Zeit für dich nachmittags?
Meine Eltern, die können kein Deutsch.
Können kein Deutsch?
Ja, und die können mir leider nicht helfen. Deswegen.
Und hier kriegst du geholfen?
Ja, sehr.
Wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin 2 Jahre.
2 Jahre erst? Und du kannst ja schon so gut Deutsch?
Also nicht so gut, also ein bisschen.
Aber hallo. Na, dann will ich jetzt mal nicht weiter beim Essen stören.
Okay, danke.
Ja? Tschüss.
Ich habe gehört, hier arbeitet auch eine junge Frau, die war als Mädchen selber hier im Mädchenbüro. Und heute gibt sie Nachhilfe. Katharin Pablos.
Darf ich kurz stören? Ja. Was gibt's jetzt hier für Nachhilfe?
Spanisch.
Spanisch?
Ja.
Wow. Können Sie Spanisch?
Ja, ich bin halb Spanierin, also.
Sie waren hier als Kind auch im Mädchenbüro, ne?
Genau.
Wie alt waren Sie, als Sie hier in den Mädchenverein gekommen sind?
Es müsste 14, 15 gewesen sein. 15. Jetzt bin ich 26.
Okay. Und wenn Sie das so rückblickend angucken, was hat es Ihnen gebracht, dass Sie hier waren?
Also sehr, sehr viel. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin, weil Sie mir bei unglaublich viel geholfen haben. Ich bin nämlich bei meinen Großeltern aufgewachsen und die sind halt natürlich als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen. Und mit dem Deutsch ist es natürlich nicht so toll. Und hier hat man mir halt mit den Hausaufgaben und alles geholfen. Und wenn man irgendwelche Probleme hatte, ist dann man halt auch mit denen gewesen und alles. Für mich ist es wie eine Familie, ne? Weil wir sind auch eine größere Gruppe von Mädels jetzt auch, die alle zusammen abgegangen sind, Abitur gemacht hatten.
Würden Sie sagen, dass Sie hier Anregungen bekommen haben oder Sichtweisen aufs Leben, die Ihnen jetzt vielleicht Ihre Großeltern so nicht hätten geben können?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich offener hier. Du bist Mädchen, du bist stark, du kannst die Dinge machen. Ne? Du musst dich von niemandem, lass dich von niemandem unterdrücken. Das haben die mir auf jeden Fall gezeigt. Also ich wurde bei so viel unterstützt, auch bei meiner ersten Hausarbeit, vom Studium auch.
Was studieren Sie?
Jura.
Jura?
Ja.
Wow. Glauben Sie, dass Sie Jura studiert hätten, wenn es den Verein hier nicht gegeben hätte?
Also ich habe schon als ganz kleines Kind wollte ich gern Jura studieren. Und die haben mich halt die ganze Zeit auch unterstützt dabei. Also ja, es sind schon ein großer Teil dafür, zum großen Teil auch dafür verantwortlich, dass ich das jetzt mache.
Dass aus dem Wunsch wirklich dann genau, Wirklichkeit werden
geworden
konnte.
Ist. Das stimmt, ja.
Muchas gracias. Das ist mein Spanisch, mehr habe ich nicht.
Kaffeepause zwischen Kisten. Das Mädchenbüro zieht gerade um. Trotzdem gemütlich. Das Büro finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Mannison Koldehofe hat die Einrichtung mitgegründet und dirigiert den Laden mit liebevoller Strenge.
Wir denken ja die ganze Zeit in dieser Sendung über die Frage nach, ob in Deutschland eine Gerechtigkeit herrscht in Sachen Aufstiegschancen. Oder ob das Elternhaus und die Herkunft doch sehr, sehr entscheidend ist.
Ja.
Wie würden Sie das sehen?
Also es ist schon schwieriger für Mädchen mit Migrationshintergrund, das ist ganz klar. Es ist wesentlich schwieriger. Sie müssen doppelt so gut sein. Wir möchten, und das ist unser Ziel, den Mädchen Bildungszugänge zu schaffen, Chancengleichheit zu schaffen mit unserer Arbeit. Und ich denke mir, das gelingt uns auch relativ gut mit den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die wir haben und den tollen Frauen, die aber auch Vorbilder sind.
Ja. Das heißt, dass Sie, man sagt ja, Rollenmodelle haben. Mhm, ne? Also,
genau,
dass
das
Sie
haben wir
jemanden
hier.
Haben, mhm. an dem Sie sich auch orientieren
genau.
können.
Genau. Ich finde einfach, das ist ganz wichtig für Jugendliche, dass die andere Lebenswelten kennenlernen. Und dass sie nicht nur verharren ihrer eigenen und dadurch eine Inspiration, eine Motivation erhalten. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass die Eltern uns dabei unterstützen. Und genau das machen sie.
Was für Erfolge sehen Sie denn bei Ihren Mädchen?
Sie machen alle ihren Weg. Die, die wir begleitet haben, die sind da angekommen, was sie sich vielleicht erhofft und erwünscht haben. Und alle anderen sind auf dem Weg.
Seit diesem letzten Besuch im Mädchenbüro sind einige Monate vergangen. Die Corona-Krise kam und auch das Mädchenbüro wurde erstmal geschlossen. Die Mädchen konnten nicht mehr kommen. Ich habe die Leiterin besucht und gefragt, wie es den Mädchen damit geht und ob sie noch Kontakt zu ihnen hat. Übrigens, das Mädchenbüro ist mittlerweile in neue Räume umgezogen.
Hi.
Hallo.
Schön, Sie wiederzusehen.
Ja, schöne Räume.
Ja.
Was
ja.
mir nicht gefällt, ist, dass niemand da ist außer Ihnen.
Naja.
Das ist so still und leer. Wie geht's denn den Mädchen? Haben Sie Kontakt zu denen?
Ja, haben wir. Wir telefonieren, wir Internet, wir machen ja auch Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe.
Diese Mädchen sind ja sehr darauf angewiesen. Können Sie das auch nur am entferntesten so über Handy
überhaupt nicht.
Ausgleichen?
Sie, es ist ja nicht nur die Hausaufgabenhilfe und die Nachhilfe. Es ist ja nicht nur, dass die dann nachfragen. Also es ist ja auch diese, es fehlt der soziale Kontakt, die Körperlichkeit, das Umarmen, dieses komm, du schaffst das schon, die Prüfung ist jetzt, das kriegst du hin. Und das geht über Telefon, übers Internet, über Videocalls. Das ist ein Bruchteil, was wir da auffangen. Es geht ja wirklich um Gefühle, es geht ja eine Sicherheit geben, eine Geborgenheit geben. All das fehlt ja.
Ich bin froh, dass das Mädchenbüro inzwischen wieder aufgemacht hat, weil es natürlich schon wichtig ist, in Sachen Bildungsgerechtigkeit solche Einrichtungen zu haben. Auf der anderen Seite können die natürlich nicht alles ausgleichen, was es an Ungerechtigkeit gibt. Ich glaube, da müssen schon auch die Schulen nochmal neu nachdenken, neue Konzepte auf den Tisch legen. Aber es gibt schon heute sehr vielversprechende Beispiele, wie es gehen könnte. Die Schillerschule in Offenbach. Eine Gesamtschule, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Kinder gleichermaßen zu fördern. Die Reichen wie die Armen, die Langsamen genauso wie die Überflieger. Jeder soll hier eine Chance bekommen. Aber kann das funktionieren? Prinzip Nummer 1. Alle Kinder lernen hier bis zur 10. Klasse gemeinsam. Eine Aufteilung in Haupt- und Realschüler und Gymnasiasten gibt es hier nicht. Das scheint unterschätzte Talente zu wecken. Viele der Kinder, die in der Grundschule noch keine Gymnasialempfehlung hatten, schaffen es nach der 10. Klasse aufs Gymnasium oder an die Fachoberschule. Vorher machen in Klasse 9 alle Kinder die Hauptschulprüfung, auch die Schüler mit Empfehlung fürs Gymnasium. Katrin Marie Harrack, die Schulleiterin der Schillerschule, erklärt, warum.
Das ist auch wiederum für alle sehr hilfreich, aber wir sind jetzt bei dem künftigen Gymnasiasten. Der lernt Projektarbeiten, was ja, denke ich, für seine künftige Laufbahn in jeglicher Hinsicht wichtig ist. Er lernt, andere zu unterstützen, aber auch auf die Stärken anderer zu achten.
Damit die Langsamen die Schnellen nicht allzu sehr ausbremsen und umgekehrt, gibt es für alle Kinder in Offenbach zusätzlich eine individuelle Förderung. Zum Beispiel hier in der sogenannten SAS-Stunde. Hier lösen die Kinder auf sie angepasste Aufgaben, ergänzend zum Unterricht. 5 Erwachsene helfen bei Bedarf. Sie sind Lehrer, Studenten und Sozialarbeiter. Eine von ihnen ist Annette Kreuzer.
Wir sind überzeugt davon, dass es bei der Chancengleichheit was bringt, dass die Schüler, die sich keine Nachhilfe leisten können, trotzdem hier jederzeit die Möglichkeit haben, nachzufragen oder zusätzliche Erklärungen zu bekommen. Und das ist in so einer SAS-Stunde wie jetzt auch in der Lernzeit viel individueller möglich, als wenn die ganze Klasse das Gleiche tun soll und die einen schneller sind als die anderen.
Für besonders begabte Schüler gibt es daneben extra AGs, wie zum Beispiel diesen Informatikkurs.
Wenn du das jetzt eine Schleife machst, ziehst du das Alte raus, machst das Neue rein, stellst die Parameter an und kannst testen.
Hier lernt Josef, Roboter zu programmieren. Dazu braucht er eine Einladung durch einen Fachlehrer. Und die bekommen nur wenige.
Wenn ich hier mitmachen darf und wenn ich hier so viel erreiche, das ist für mich was, also wie eine Auszeichnung.
Auch in den anderen AGs am Nachmittag geht es um die individuelle Förderung der Schüler, ihrer Persönlichkeiten und Talente. Rümseya und ihre Freunde spielen zum Beispiel in der Schulband.
Manche haben ja kein Geld und können jetzt zur Privatschule oder einen Privatlehrer leisten, dann kann man auch hier lernen. Also ich finde es richtig gut, dass es die Schulband gibt und da kann man auch vieles lernen und man hat auch eine schöne Gemeinschaft.
Gemeinsames Lernen und individuelle Förderung. Auch wenn es vielleicht nie eine absolute Chancengleichheit geben wird. An der Schillerschule zumindest wird versucht, allen Kindern eine Chance zu geben. Nachdem ich mich heute ganz viel mit Bildung beschäftigt habe, bleibt jetzt noch eine Frage. Was habe ich am Ende selbst über das Lernen gelernt? Zeit für mein Schlussfazit.
Ich habe heute gefragt, gute Bildung nur für Reiche? Ich würde mal sagen, in der Absolutheit ist das natürlich totaler Quatsch. Aber Kinder haben in Deutschland schon sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen und die Corona-Krise hat das nochmal wie unter einer Lupe deutlich werden lassen. Insofern würde ich schon sagen, in Sachen Bildungsgerechtigkeit gibt es noch einiges zu tun.
Das war Engel fragt heute zu der Frage, gute Bildung nur für Reiche? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema, die können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.